Diese Late Night Show kommt von der Magic Con in Bonn und wir sprechen hier über das Brettspiel zu Mass Effect. MagicCon ist von den gleichen Leuten, die auch die FatCon machen, die sich auf Science Fiction spezialisiert und die auch die RingCon und die HobbitCon gemacht haben. Und das gesamte Konzept ist, es geht hier um alles, was mit Fantasy zu tun hat, um Filme, auch immer noch Herr der Ringe, Hobbit-Filme, um Serien und dergleichen. Und dass Leute aus den Fandoms sich hier treffen und Stars aus den Fandoms hier sind, auch für Unterschriften, Aktionen, für Panels und dergleichen. Und die Mischung hier vor Ort ist, dass es einmal die Sachen gibt mit den Stars, aber auch ganz viele Panels und Vorträge einfach von Leuten aus dem Fandom. Haufenweise Leute, die einfach zum Spaß hier in Cosplay unterwegs sind. Es gibt auch einen Cosplay-Wettbewerb. Aber vor allen Dingen ist die Idee, dass es in entspannter Umgebung ist, weil es alles hier im Hotel stattfindet. Man hat alles, was man braucht, direkt hier. Und man kann einfach davon ausgehen, dass man hundertprozentig hier unter Gleichgesinnten ist. Und man merkt das auch einfach an der Stimmung. Und man hat natürlich auch haufenweise Leute, die hier verschiedenste Sachen zu Fandoms verkaufen. Das ist vielleicht der gefährliche Part davon.
Neben mir sitzt Patrick Götz vom Uhrwerk Verlag, der immer vollständig so angesprochen werden muss aus Tradition. Und meine erste Frage ist, Patrick, was machst du hier? Ist nicht gerade die Spiele in Essen?
Ja, es ist die Spiele in Essen, wo wir das erste Mal mit Uhrwerk Verlag nicht da vertreten sind. Und ich auch selber, glaube ich, seit 30 Jahren das erste Mal nicht in irgendeiner Form auf der Spiel bin, was ein ganz seltsames Gefühl ist. Aber ich wollte tatsächlich mal die MagicCon ausprobieren, weil wir, das sind dieselben Veranstalter wie von der FatCon, wo wir ja auch die letzten paar Jahre einen Stand hatten. Und beides hätten wir auf keinen Fall stemmen können. Und die Standpreise auf der Spiel sind auch gut angezogen. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal dieses Jahr die MagicCon.
Die Sache ist, wusstest du vorher, ob das überhaupt ein Publikum ist für Pen and Paper oder ist das wirklich so einfach mal ein Schuss ins Blaue?
Das ist tatsächlich eher ein Schuss ins Blaue. Ich meine, es ist ja eine Fantasy-Con von der Thematik her. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ja schon dass ein Großteil des Publikums nicht schreiend wegrennt, wenn es Fantasy-Rollenspiele sieht, sondern dass hier schon ein gewisses Potenzial besteht.
Okay, wir hatten vorhin auch uns kurz drüber unterhalten, als wir fragten, wo sind die Neuheiten und was sind die Neuheiten, dass ihr schlechtes Timing habt, beziehungsweise Pech gerade.
Ja, also tatsächlich haben wir Neuheiten in unserem Lager in Süddeutschland stehen, weil vor 3 Tagen die Paletten angekommen sind. Das ist auch eine Sache, wären wir jetzt auf der Spiel, hätten wir alles in Bewegung setzen müssen, dass da irgendwer hinfährt und die Sachen da rausholt, damit wir das auf der Spiel haben. Auf der MagicCon ist es jetzt nicht so schlimm, weil für die Besucher hier alles, was wir haben, eine Neuheit ist sozusagen. Okay. Ja. Weil tatsächlich, hier sind sehr, sehr viele Leute und von denen habe ich noch fast niemanden auf einer normalen Rollenspielcon oder der Spiel gesehen. Das ist alles komplett neue, potenzielle Kunden, ja.
Kannst du uns ganz kurz einen Abriss geben, was es für Neuigkeiten wären?
Ja, natürlich. Das sind insgesamt 6 Bücher. Das ist das Klingonen-Regelwerk für Star Trek Adventures und das limitierte Klingonen-Regelwerk.
Kapla.
Und für Simbarum das Grundregelwerk und das Spielerhandbuch und halt auch da die limitierten Versionen jeweils. Ja.
Okay. Gut. Und hast du überhaupt die Chance, dir ja dann auch die MagicCon selber anzuschauen, wenn das sozusagen auch für dich vielleicht ein bisschen neu ist?
Nicht wirklich. Also ich bin mal rumgegangen, bei den anderen Ständen geguckt, in den anderen Räumen und so weiter, ja. Aber irgendwelche Panels oder Vorträge oder sowas komme ich, glaube ich, nicht zu. Nein.
Okay. Ist das dann ein One-and-Done oder ist der Plan vielleicht auch öfters da zu sein? Ich meine, die FatCon hat schon Schwerpunkt unter anderem Star Trek, ihr habt das Star Trek-Rollenspiel, das klingt, als würde es gut zusammenpassen.
Ja, also wir haben schon vor, das nächstes Jahr auch nochmal zu machen hier tatsächlich. Also wir, da wir das erste Mal sind, lernen wir ja auch, was gut läuft und was die Leute interessiert. Wir haben nachher noch oder morgen noch einen Termin mit der Orga. Ob es möglich ist, im Bereich Rollenspiel mehr zu machen, Demo-Runden anzubieten, vielleicht ein, zwei Workshops zu dem Thema, ein Live-Let's Play auf der Bühne, wo ihr ja eventuell was mit zu tun haben könntet und so weiter und so fort.
Könnte ich mir vorstellen.
Also das ist auf jeden Fall ausbaubar, würde ich sagen. Und es ist auch Ich habe auch den Eindruck, dass die Organisation von der Con auch das möchte, dass da was passiert.
Gut, das ist nächstes Jahr, dass du wahrscheinlich wieder auf den Veranstaltungen hier in Bonn sein wirst. Kommt dieses Jahr noch mehr von Uhrwerk? Ihr hattet da, glaube ich, noch eine relativ lange Liste, die in Arbeit ist. Und gerade, als wir das letzte Mal geredet haben, auf dem Weg zum Drucker war.
Genau, also es ist tatsächlich nochmal ein halbes Dutzend Bücher circa beim Drucker, die dann hoffentlich auch noch dieses Jahr kommen. Oder bald auch noch in diesem Monat kommen tatsächlich, wenn nichts schief läuft. Das ist der nächste Splittermond-Roman, die Ballade vom Froststein von David Grade. Der hat sich extrem verzögert, ist aber jetzt im Endspurt. Dann ist beim Drucker überarbeitete Splittermond die Magie. Für Wesen ist der nächste Kampagnenband beim Drucker. Das ist die Sage vom verlorenen Berg. Das Starport-Regelwerk, unser neues Kinderrollenspiel, kommt auch diesen Monat noch. Es gehen nächste Woche zwei Splittermund-Neuheiten zum Drucker. Das ist Ein Hauch von Frost, erster Teil einer zweiteiligen Kampagne zu 10 Jahre Splittermund. Und Neues aus Lorakis, Nummer 1, was ein neues Format ist, in dem wir halt im Heftformat kleine Abenteuer oder kleine Artikel zu Splittermund, Hintergrundartikel und so weiter und Gemischtes anbieten.
Da. Also so ein bisschen Zine-Style.
Genau, ja, kann man so sagen. Also jetzt in der ersten Ausgabe sind 2 Abenteuer drin, aber das muss nicht festgelegt sein auf Abenteuer. Ja. Und ich habe bestimmt noch ein paar Sachen. Genau, ja, für Star Trek Adventures ist auch noch die Shackleton-Ausdehnung beim Drucker schon. Und Lower Decks ist in den letzten Zügen im Layout.
Und wow, Splittermond ist 10 Jahre alt.
Ja, ne?
Gratulation.
Genau, Dankeschön, ja. Soll man nicht meinen, ne? 10 Jahre, ja. Und wir haben natürlich auch noch 2 Jahre vorher damit angefangen, das zu planen. Also ist das jetzt schon, beschäftigt einen das halt schon 1 Dutzend Jahre tatsächlich, das Thema, ja.
Ich erinnere mich noch, als es noch den ungewöhnlichen Arbeitstitel Projekt X hatte.
Ja, ja, ja.
Ich meine, viele von den Leuten, die hier sind, sind ja auch da, weil es hier Signings und Panels mit Stars gibt. Ist hier schon jemand vom Herr der Ringe-Cast oder so bei euch vorbeigelaufen?
Nee, dieses Jahr habe ich noch niemanden gesehen. Meine Patenkinder haben eine Fotosession mit Miranda Otto gemacht, immerhin. Also dieses Jahr hatte ich noch nicht das Glück, dass sie privat hier langgelaufen sind. Auf der vorletzten FedCon sind wir John Delancey begegnet, der, bevor am Wochenende die Horden an Besuchern reingelassen wurden, da hat er sich mal die Verkaufsräume angeguckt und ist bei uns langgelaufen und hat sich dann auch längere Zeit auf Englisch mit meinem Patenkind unterhalten. Das fand er beeindruckend, dass das 10-jährige Kind das hinbekommt tatsächlich. Und Torge, also mein Patenkind, ist ja auch ein großer Star Trek Next Generation Fan tatsächlich.
Exzellent.
Ja, eben, allerdings. Ja.
Alles richtig gemacht mit deinen Patenkindern und naja, vielleicht kommt ja noch jemand vorbei.
Die haben auch tatsächlich...
Hier, Respekt, Faust. Tada!
Die haben auch im Vorfeld zu der Magicon hier die letzten 2 Tage die Herr-der-Ringe-Filme alle 3 geguckt, damit sie wissen, was hier passiert.
Und Extended geht. Version?
Glaube ich nicht, das weiß ich nicht genau.
Und wie fanden Sie die?
Die fanden sie super.
Hervorragend.
Und tatsächlich für Taya war das auch, Miranda Otto kennenzulernen, auch eine große Sache, weil großes Vorbild auch einfach.
Oh, cool.
Also sie kannte ja. Vorher schon.
Nee, die haben...
Sie haben sie jetzt geschaut und sie direkt...
Sie haben gestern, glaube ich, den 3. Teil geguckt und natürlich diese Szene, ich bin kein Mann und so, das war jetzt dann schon gut.
Okay.
Ja.
Okay.
Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, Patrick.
Ja, bitte, gerne.
Und noch einen gute 1,5 Tage hier.
Dankeschön. Ja, und viel Spaß euch auch hier oder Erfolg oder was auch immer oder beides.
Ja. Oder solche Dinge.
Ja.
Das ist eine Rezension unter verschärften Umständen, aber mir wurde versichert, dass der Ton verständlich ist, auch wenn ich mich selber quasi nicht höre hier auf der Convention.
Okay, wie sich herausstellt, war der Ton vor Ort doch nicht so gut, deswegen gibt es das jetzt auch mal aus dem Off. Aber wir reden weiterhin über Priority Hagalas. Das basiert auf dem Space Opera Action RPG Mass Effect, beziehungsweise der ganzen Serie davon. Wenn ihr das nicht kennt, ich habe mich da fast ganz durchgespielt bei uns auch und kann es generell nur empfehlen, wenn ihr in irgendeiner Form Lust auf Science Fiction habt. Die Aufzeichnungen von den Streams, die finden sich auch noch auf unserem Community-Archiv-Kanal. Das Brettspiel spielt während Mass Effect 3 auf dem Sturmplaneten Hagalas, der ist bekannt aus dem wohl besten DLC für die Reihe überhaupt, dem Shadowbroker DLC. Und dort geht eigentlich alles durch die heftigen Stürme kaputt, wenn es nicht die richtigen Sicherheitsvorkehrungen hat und Schilde. Das heißt, dass wir auch einen gewissen Zeitdruck haben während der Mission, die wir da durchführen. Und die ist, ein abgestürztes Schiff zu untersuchen. Dort hat die Terrorgruppe Cerberus an den Reapern geforscht, alles zerstörenden Aliens. Und wir sind natürlich an den Forschungsergebnissen interessiert. Aber nicht nur wir, sondern auch andere Fraktionen, die ebenfalls in dem Wrack herumschleichen. Wir, das sind Shepard, die Hauptfigur, und vier von unseren Freunden, von denen wir aber immer nur drei mitnehmen dürfen auf eine Mission, landen dort und wollen verhindern, dass die anderen Truppen das Wissen mitnehmen und es an uns bringen, beziehungsweise dafür sorgen, dass das nicht zerstört wird oder dass es zerstört wird, bevor es anderen Leuten in die Hand fällt. Die einzelnen Missionen werden über ein Buch abgehandelt, in dem sich die Story-Elemente befinden, also alle Texte, die vorgelesen werden, und einem zweiten Buch, in dem wir auf der einen Seite immer den Spielplan haben, auf dem wir uns gerade bewegen, und auf der anderen Seite technische Dinge wie bestimmte Missionsziele, die wir erreichen können, bestimmte Bedingungen, die wir erfüllen können, um vielleicht auch unterschiedliche Ausgänge derselben Mission zu erreichen. Das alles ist auf eine Art und Weise versiegelt, dass es abwaschbar bzw. abwischbar ist. Und dann ist ein Marker dabei, mit dem man ankreuzen kann, wenn man bestimmte Ziele erreicht hat, wenn man ein bestimmtes Ende erspielt hat und auch auf den anderen begleitenden Materialien, wo man sich gerade in der Story befindet, was die Charaktere schon freigeschaltet haben an Fähigkeiten und so weiter. Sowohl in den Missionen selber als auch in der gesamten Story gibt es unterschiedliche Ausgänge und unterschiedliche Wege, die man einschlagen kann. Das kreuzt man dann an und am Ende kann man es abwischen und von vorne anfangen. Insgesamt gibt es 10 Story-Missionen und 4 Loyalitätsmissionen für die BegleiterInnen. Man sieht aber in einem Durchgang maximal 5. Und das auch nur, wenn man sich für die Loyalitätsmissionen entscheidet. Die sind nicht per se wichtig. Die sind ein Extra. Man erlebt also pro Run nur ungefähr ein Drittel von dem, was an Inhalt tatsächlich in dem Spiel drin ist. Was einiges an Wiederspielbarkeit bedeutet. Unter anderem auch, weil man immer nur 3 von vielen Begleitern dabei haben kann. Und das dazu führt, dass man auch einfach mal neue Synergien und unterschiedliche Entwicklungen ausprobieren kann bei neuen Runs. Die Charaktere, die man dabei hat, sind diejenigen, die aus dem ersten Spiel kommen und dann im dritten Spiel auch wieder zu uns stoßen oder teilweise sogar die ganze Storyline über bei uns sind. Das sind Garrus, Tali, Liara und Rex. Die haben alle Minis bekommen und Shepard sogar 2, damit man sowohl einen männlichen als auch eine weibliche Shepard spielen kann. Die Gegner sind im Spiel nur als Token enthalten. Dafür gibt es Boxen mit Sets von Miniaturen, aber die muss man extra dazu kaufen und das ist absolut nicht nötig, wenn man nicht unbedingt Cerberus und Reaper haben will als Miniaturen. Das Spiel an sich ist schnell und taktisch. Eine Runde geht immer reihum durch die Spielercharaktere und wird dann jeweils nach einem Zug unterbrochen durch eine Reaktion der Gegner, die durch Zufalls gezogene Karten bestimmt werden. Es gibt ein paar Fähigkeiten, die damit interagieren, um zu schauen, was passieren wird, sodass man das Ganze noch taktischer angehen kann. Die Startfigur bei jeder Runde wechselt, was bedeutet, dass man ein bisschen mehr Auswahl hat in dem, was man tut. Denn um zu bestimmen, was man machen kann, würfelt man einen Pool an Würfeln mit wenigen und eingängigen Symbolen. Und bestimmt danach, was man freischalten kann an Sonderfähigkeiten für die Runde und was man im eigenen Zug machen kann. Dadurch, dass man diese Würfel dann für diese Fähigkeiten aufbrauchen muss, wird der Pool immer kleiner, bis die letzte Person dann nur noch relativ wenig würfeln kann und damit eingeschränkt ist. Aber dadurch, dass es durchwechselt, ist so jede der Figuren einmal die, die den Ton angibt. Der Würfelpool kann über den Verlauf einer Storyline auch verändert werden, je nachdem, was für Ergebnisse man erzielt, was tatsächlich dann auch neue Möglichkeiten bedeutet. Das alles ist extrem schnell eingängig, weil die Symbole leicht zu lesen sind. Und man kann ständig auf den Charakterblättern erweitern, wofür man die Würfel auch einsetzen kann. Denn jeder Charakter steigert vermutlich so einmal pro Mission. Das geht über das Töten von Feinden, das gibt einem Erfahrungspunkte. Aber es gibt auch ein paar andere Möglichkeiten, an zusätzliche Fähigkeiten zu kommen. Und darüber kann man sich spezialisieren. Tali kann zum Beispiel extrem auf Hacking gehen und ihre Drohne einsetzen. Garrus kann ein immer besserer und agilerer Scharfschütze werden. Und Shepard hat die größte Auswahl und kann Support oder richtig Schaden, Beweglichkeit oder Hacking jeweils auswählen. Man kann also echt eine Menge verschiedene Dinge ausprobieren und sich dabei aber auch nicht so richtig verskillen. Alle von diesen Fähigkeiten sind benannt und funktionieren entsprechend von Pendants aus den Mass Effect-Konsolen und Computerspielen. Und dementsprechend fühlt sich das alles irgendwie richtig an. Wir hatten mit dem Spiel sehr viel Spaß beim Testspielen. Wir hatten das Gefühl, dass da sehr viel Liebe für das Franchise, für die IP drin steckt und gut recherchiert wurde. Wir haben uns da drin zu Hause gefühlt. Die Regeln waren sehr schnell gelernt und die sind auch größtenteils sehr gut aufbereitet. Nur ein paar Stellen waren wir etwas verwirrt, wo wir Informationen finden, weil die teilweise auch auf den Charakterbögen stehen. Einzelne Regeln, die man für die Charaktere selber braucht, wie zum Beispiel Hacking. Wir haben aber in solchen Fällen im Netz ziemlich schnell Hilfe gefunden. Das ist insgesamt ein gutes Spiel, das die IP gut umsetzt. Es sind wirklich sehr schöne Minis geworden, aber nicht viele, was mir aber lieber ist, als wieder mit einer Tonne erschlagen zu werden. Stattdessen ist es optional, ob man noch mehr davon haben will und die Gegner damit versehen will. Auch das restliche Material ist hochwertig, weil man es ja auch abwischen können muss. Und das Spiel hat auch einen hohen Wiederspielwert. Das ist uns 8,5 von 10 möglichen Punkten wert und eine klare Empfehlung, wenn ihr Mass Effect mögt oder taktische Dungeon Crawler und wenn es okay ist, dass es nicht so viel Story hat. Die ist nämlich tatsächlich nicht der Schwerpunkt hier und wird in relativ kurzen Texten abgehandelt. Der Schwerpunkt, das sind die Kämpfe, aber die funktionieren schnell und gut und haben uns Spaß gemacht.
Das ist Nikolas vom Heinrich Tüffers Verlag. Wir haben neulich schon mal ein bisschen länger geredet. Da ging es um Ultima Ratio und vor allen Dingen auch um Mythaloria. Was hier auch ein bisschen im Vordergrund steht, habe ich das Gefühl, liegt es daran, dass es die MagicCon ist und nicht die FedCon?
Ja, das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, dass wir tatsächlich natürlich beide Systeme da haben, aber das Licht hier schöner ist. So, dass die
Wie ist denn das Publikum insgesamt so? Es ist ja eigentlich keine Pen-and-Paper-Convention.
Das ist richtig. Also das, was ich sehr spannend finde hier, ist, dass obwohl man ja durchaus sehr viele Cons mitgenommen hat, die auch hier in der Gegend sind, man hier eigentlich überhaupt kein bekanntes Gesicht sieht. Also keiner an den Stand kommt und sagt, ah, ihr seid auch hier, sondern es ist tatsächlich völlig neue Gesichter sind. Und wenn man es so mal im Hintergrund vielleicht vorbeilaufen sieht, aber trotzdem sehr viele Leute, die man eigentlich auch vermuten würde, dass sie halt auf anderen Veranstaltungen rumlaufen würden. So.
Und müsst ihr viel erklären, was das ist, was ihr hier macht? Ich seh auch, dass ihr das große Bonbonglas mit den W4 da habt. Müsst ihr erstmal erklären, dass es auch Würfel gibt, die mehr als oder weniger als 6 Seiten haben?
Also lustigerweise hat gestern jemand gefragt, ob man einen Bonbon haben darf. Man muss dann sagen, ja, aber das solltest du weder lutschen noch kauen. Also tatsächlich, es gibt viele Leute, die zumindest in irgendeiner Art und Weise schon wissen, was ein Rollenspiel ist. Das haben wir ja auch, glaube ich, anderweitig schon ein bisschen gemerkt. Aber natürlich viele Leute eher so fragen, ist das wie D&D oder, ne? Oder ist das wie, keine Ahnung, insert anderes großes Rollenspiel. Und, aber die Leute, die dann tatsächlich am Stand stehen, haben dann doch schon irgendeine Art von Kontakt zum Rollenspiel gehabt.
Okay. Und ich frage mich, was sagst du dann, wenn jemand ankommt, ist das wie D&D? Und sagst du dann ja, aber oder ja und? Oder?
Ja und. Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass ich unheimlich glücklich bin, und mir eigentlich egal ist, welches System das macht, dass das Thema Rollenspiel tatsächlich immer mehr auch Anklang im, man könnte jetzt böse Mainstream sagen, aber einfach über die klassischen Grenzen hinaus halt bekannt wird. Und man halt hier auch einfach eine Möglichkeit hat, den Leuten einfach zu zeigen, es gibt halt mehr als D&D. So, aber nicht das ist aber doof, dass du jetzt nur D&D kennst oder sowas in der Art. Ne?
Sondern du kennst genau, schon was.
Du kennst schon was und dann darauf kann man aufbauen. Ne?
Okay. Apropos aufbauen. Ihr habt hier keine Neuigkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, aber in der nächsten Zukunft gibt es was Neues.
Genau, also tatsächlich läuft gerade eine Vorbestellaktion bei uns im Shop für das neue SpielerInnenhandbuch für Ultima Ratio im Schatten von Mutter. Ich arbeite gerade auch in den letzten Zügen an dem nächsten Abenteuer von den Harlan-Chroniken für Ultima Ratio und es entsteht seit geraumer Zeit das Monster-Handbuch. Da hatten wir auch auf der Eulenkon drüber gesprochen. Das kommt jetzt nächstes Jahr. Da über das Crowdfunding jetzt mehr Arbeit auf uns zugekommen ist, also von D-Sanction als eigentlich gedacht. So, da haben wir jetzt ganz ein bisschen so geschiftet, sag ich.
Wie läuft's da, nachdem ihr da mehr machen müsst als gedacht?
Also, ich sag mal so, Shiraki muss weitaus mehr Artworks malen, als in dem Buch ursprünglich vorgesehen waren. Und insofern, glaube ich, waren wir ganz gut, dass wir gesagt haben, es wird erst im August nächstes Jahr fertig, weil dann muss sie sich keine Sehenscheidenentzündung holen, weil sie im Akkord arbeiten muss.
Okay. Also D-Sanction August nächstes Jahr. Das SpielerInnenhandbuch für Ultima Ratio, das ist, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Ist das ganz neues Material oder...
Nee, das ist tatsächlich einfach das Material, was ich als Spielerin brauche, um meine Charaktere zu bauen. Das heißt also, anstatt dass man das dicke Grundregelwerk nimmt und dann noch ein weiteres Ergänzungsbändchen dazu, habe ich alle Informationen, die irgendwie mit der Charaktererschaffung zu tun haben, in einem Band. Kann ich als Spieler natürlich auch benutzen, wenn ich zwei Bücher austeilen möchte an die Gruppe, wenn man irgendeine Session Zero macht, wo man sagt, man möchte einfach mehr Bücher haben. Oder es ist halt einfach das Nachschlagewerk für SpielerInnen.
Okay. Gut. Ist das eigentlich eure erste Magic Con oder seid ihr schon öfters auf den Cons hier in Bonn gewesen?
Nee, das ist tatsächlich unsere erste Magic Con. Also ich habe sehr lange nach eben genau dem, was wir eingangs gesagt haben, gesucht. Also eine Veranstaltung, wo Nicht-Rollenspieler da sind. Also einfach, weil das ist hier grundsätzlich halt entspannter. Man hat nicht den Druck, weil natürlich auch die Kosten völlig andere sind. Und man hat hier, anders als in Essen, durchaus diverseres Publikum, was das Interesse angeht. Also weil dadurch, dass Essen ja sehr stark doch themenbezogen die Hallen orientiert jetzt inzwischen, ist es halt so, dass in die Rollenspielhallen nicht mehr so viele Leute reinkommen wie früher, sodass man sagen könnte, über das eigentliche Hobby hinaus kommen noch Leute an deinen Stand. Und hier kommen halt ultra viele Leute an meinen Stand, die nur das Hobby grundsätzlich kennen. Also die dich eigentlich in der Spiegel auch gerne abholen würde, theoretisch.
Hier werden Mäntel in Massenabfertigung fertig gemacht. Die ganzen Rohirrim und sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, als nächstes die vollen 6.000 Berittenen der gesamten Armee bei der Schlacht um Gondor fertig haben. Die brauchen natürlich auch alle Mäntelchen. Die werden dann als Bits extra dazu gekauft und dann einer nach dem anderen grün grundiert und mit Schattierungen versehen und teilweise nochmal individualisiert. Und wir haben eben unseren Teil dazu beigetragen, die Armee auszustatten und für 2,10 Euro drei Mäntelchen gesponsert. Alles für den Sieg über den Schatten. Ich mag den Gesichtsausdruck von ihm, der guckt so nach oben, als wäre er genervt.
Wieder ein Legolas vorbeikommt. Ne?
Oh no! Ich bin hier weg. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr in einem Diorama wohnen wollen. Ich habe generell einen großen Faible für Miniaturlandschaften. Die meisten von denen sind aber Schlachten oder einfach von kriegsverwüstete Landschaften. Aber das hier ist so heimlich und vor allen Dingen ist es sowohl im Großen akkurat und dann hat es so ganz winzige Details in den Gärten, wo tatsächlich auf einem Tisch noch Getränke und anderer Krimskrams draufstehen. Die Schafe, die oben auf den Häuschen pennen. Ich bin hier vorhin beim schnellen Durchgang lang gegangen und habe mich dann irgendwie später ertappt, dass ich automatisch den Soundtrack gesungen habe. Ich muss hier sehr seltsam den Leuten vorgekommen sein. Obwohl eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der das hier passiert. Also, was ich an denen mag, ist, dass die Griffe relativ schmal sind, weil die meisten anderen Lichtschwerter, die es gibt, also von Disney selber zum Beispiel, die sind, also die haben einen Durchmesser, wo ich mir schwer tue, die zu schwingen, ohne dass sie mir aus der Hand poltern, weil sie so schwer und so groß sind. Das ist bei denen schon angenehmer, sag ich mal. Ja, ich sage gerade, dass ihr auch einen Dien-Griff habt.
Ja.
Für Lichtschwert.
Ja.
Das ist ja geil.
In der Tat. Das sagt der Kung-Fu-Kämpfer mir auch. Ist es
da. Hast du mit Dien gelernt?
Ich habe mit Dien gelernt, ich habe europäisches Langschwert gelernt. Wir haben auch einen Teil der Deutschen Lichtschwertmeisterschaft mitgestiftet.
Oh, okay.
Die jetzt zum dritten Mal dieses Jahr stattgefunden hat. Und wir trainieren auch die regelmäßigen Gewinner des Wettbewerbs. Also wir sind nicht nur Verkäufer von Lichtschwertern, wir sind auch geübte Anwender.
Leute, die auch Leuten beibringen, wie man damit umgeht.
Genau.
Aber das ist abgefahren, das habe ich noch nie gesehen, wie cool.
Also das ist jetzt ja wohl die Vollpower.
Schön. Ich habe mich in ein Schwert verguckt. Ich muss.
Das ist gut.
Das ist nicht gut für mein Konto. Ich rede mich jetzt hier nicht rein. Ich sag an nichts mehr. Das Problem daran ist, dass wir schon sehr viele Lichtschwerter haben.
Das ist ein Problem.
Angesichts der Tatsache, dass es sehr schwer ist, vor sich selber zu rechtfertigen, noch ein Lichtschwert zu kaufen.
So fing es bei General Grievous auch an.
So, ja? Meinst du?
Ich gedacht, ja, aber wenn ich Cyborg wäre.
Ah, und wenn ich die klauen würde, einfach von den Jedi, dann müsste ich sie nicht bezahlen und ich hätte mehr Hände. Oh, das sieht sehr cool aus.
Judan hier und ich, wir haben etwas gemeinsam. Wir haben beide in unserem Haushalt 6 Lichtschwerter privat. Dafür hat er sehr viel mehr hier in seinem Laden. Wie wird man zum Lichtschwerthändler?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es liegt in meiner Vergangenheit. Ich kam mit ein paar Schwierigkeiten zur Welt. Mein Bruder hat gesagt, geht nicht, hat mir dann den Weg zum Schwertkampf gezeigt. Und wenn du als junger Mensch, sag ich mal, mit Schwierigkeiten aufwächst, dann magst du 2 Franchises sehr, wenn du Schwertkampf lernst, nämlich Herr der Ringe, weil du viele Gleichgesinnte triffst, und Star Wars. Ja, und die Technik ist inzwischen so weit, dass man eben Lichtschwerter bauen und verkaufen kann.
Das heißt, es kam auch für dich zum guten Teil aus dem Kampfsport bzw. Kampfkunstbereich?
Aus dem Kampfkunstbereich, genau. Traditionelles Wushu, also chinesisches Kung-Fu, damit angefangen. Da habe ich Gleichgewicht und Selbstbewusstsein gelernt. Dann ging es in den europäischen Schwertkampf über. Gerade anderthalb Händer, nach Lichtenauer, Quarterstaff, die Geschichten. Und als letztes noch Nakamura Ryo Kendo, also japanisch. Ich habe durch die Bank weg in den letzten 24 Jahren doch einiges gelernt.
Das ist eine ganz schöne Bandbreite, was ja dazu passt, dass auch Star Wars sich bei einer Menge verschiedenen Kampfkünsten Dinge ausgeliehen hat. Aber was ich dich auch fragen wollte, ist, während ich vorhin hier schon die ganze Reihe an Schwertern angegrabbelt habe, warst du die ganze Zeit am Arbeiten und du hast irgendwie an einem Griff herumgeschraubt, herumgedoktert. Ist das Teil des Jobs, Lichtschwerter zusammenbauen, zu reparieren, oder wie stelle ich mir das vor?
Also, was wir anders machen als andere Anbieter, wenn ihr euch die Lichtschwerter anguckt, auch im Video, im Stream, ihr werdet die Teile auch auf anderen Websites sehen. Wie wir arbeiten, ist eben, wir bestellen die Einzelteile aus den großen Fabriken von den bekannten Herstellern. Wir setzen alles in Deutschland zusammen und ich und mein Team kümmern uns auch um eure Schwerter, wenn ihr mal Schwierigkeiten damit habt. Das war jetzt vorhin ein Kunde aus dem sportlichen Bereich, dem ist sein Schwert eben beim Training runtergefallen und jetzt läuft es wieder und ja, ich weiß, was ich da zu tun habe und kriege sie wieder zum Laufen, zum Funktionieren.
Eine Schwertgarantie. Welches ist denn, findest du, das spannendste oder das ungewöhnlichste Stück, das ihr hier habt gerade?
Oh, das spannendste oder ungewöhnlichste Stück, das wir gerade dabei haben. Schwierig.
Also ich muss sagen, ich mag die mit dem Lego-Griff sehr gern, weil die mich sehr überrascht haben.
Ja, unser Bricky, der kleine Lego von TXQ Sabers. Daneben der große Lego-Griff, der Blocko. Und für mich persönlich ist es aber tatsächlich, ich würde sagen, das Außergewöhnlichste nicht, aber wo ich selber dran hänge, ist so ein wenig das Schwert von Kyle Katarn. Weil ich bei TXQ Sabers die Produktion zu dem Stück angestoßen habe. Also es war komplett ein wenig ich sag mal, der Stein des Anstoßes, dass das Modell gefertigt wurde. Und
da muss man schon etwas tiefer im Stoff sein.
Da muss man tiefer im Stoff sein, dass der Hersteller auch auf einen hört tatsächlich, ohne dass man sich hier getroffen hat, nach China hin. Und das Ronin in Katana-Stil mit Flat-Katana-Blade ist schon, sage ich mal, das Premium-Stück. Der Aussatz ist gerade wieder irgendwo im Umlauf. Aber ich denke, Bruce, hast du uns mal den Katana-Aufsatz vom Ronin? Super, dass wir das mal anschauen können.
Das stimmt, ihr habt nämlich nicht nur unterschiedliche Griffe, ihr habt auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Klingen.
Ja, wir haben unterschiedliche Klingen. Wir haben von den eingefärbten Dayblades da vorne, also wenn du dein Lichtschwert einfach im ausgeschalteten Zustand mit dir tragen möchtest, dass es zum Charakter passt, bis hin zu den Schwertscheiden aus Star Wars Visions. Vom Ronin verschiedene dabei und eben auch den entsprechenden Ronin-Griff. Ah ja, genau. Und dann haben wir gesagt, so, wenn du schon einen Katana-Griff kaufst, dann kann das auch authentisch aussehen.
Okay, ich diskutiere nochmal mit meinem Haushalt und meinem Konto, ob 6 Lichtschwerter die ideale Zahl ist oder wir vielleicht doch noch mehr brauchen, und dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Ich danke, ich kann dir abschließend noch sagen, ich sage den Kunden immer, mit einem Lichtschwert hat man eins. Ab 3 beginnt die Sammlung und eine Sammlung darf nicht klein bleiben.
Ich fürchte, das ist richtig.
Ja, ich danke euch fürs Interview und ich hoffe, viele Menschen sehen es. Wir freuen uns auf jeden Fall und habt noch einen schönen Tag auf der MagicCon.
Ebenso, danke.
Danke.
Wir haben uns jetzt noch durchgewuselt zwischen langen Schlangen für Leute, die für Autogramm-Sessions anstehen, und Sälen, in denen Panels mit DarstellerInnen laufen. Bei beidem ist es nicht so die feine Art, das einfach zu filmen, und deswegen tun wir das nicht und wuseln jetzt dann auch wieder nach Hause. Und wir sehen uns vielleicht auf einer weiteren Convention oder in einem anderen Video. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben endlich mal wieder eine Late-Night-Show von unterwegs gemacht. Ich freue mich, ihr euch hoffentlich auch. Bis dann, tschüss.
Myri,
yeah?
Thank you for bringing me to MagicCon. Up until this morning, when I was in the car on the way here, I thought MagicCon was a...
About Magic
the Gathering, because we had an epic battle of Magic the Gathering last night. But tell me, what are some of the highlights of a convention like MagicCon?
For me, actually, it's all the people in cosplay, because this is like... Old school cosplay or fancy dress, people just wear costumes because they love the characters, because they love to be in costume, or it's just something they create themselves. And it's not like professional cosplayers who are paid to be here, and yep. It's not like everyone is looking, I want to be better than everyone else. No, everyone's giving compliments left and right and just enjoying the show. And I love just the creativity and how happy people are to be here as characters. That's the best thing.
I completely agree. I think that is absolutely amazing. Also, one thing I've learned about German cons compared to a lot of the American ones is there's copious amounts of alcohol on sale. Like, just an absolute ton of amazing liqueurs, spirits, brandies, whiskeys, you name it, that's here.
I mean, most people here are of age, of drinking age. Which differs in Germany from the US.
What's the drinking age here?
For non-spirits, like beer and something, it's 16.
Okay.
And for the harder stuff, it's 18.
Okay.
It's actually 14 if your parents are with you for beer.
Okay. Well, there you go.
As far as I know. Could have changed.
Might have been a South German thing.
No.
Well, I grew up in a place, in a very rural place, where kids were allowed to drink age 12, but don't do that.
Yeah, no, that's fair. We all drink at 18. Exactly 18, not
earlier.
Well,
I started drinking at 21.
Well, there you go.
And you stop at 19?
Well, it depends on how hard you go. I drank for about a year straight, you know, like when I turned 18, and then, yeah, I kind of stopped that session, then started a new one. It's fine.
They're selling the fancy stuff here. So this is not people are getting drunk at con, but they buy like a specially branded whiskey or something like that.
Yes.
So it's just more novelty items.